Sterbebegleitung bei Menschen mit geistigen Behinderungen. Von Barrieren im System und in den Köpfen. Eine Sendung von Günther Löffelmann. Eine Seniorenwohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung in Rosenheim. Heilerziehungspflegerin und Palliative-Care-Fachkraft Christine Altmann unterhält sich mit Renate, einer von ihr betreuten Bewohnerin.
Was ist das bei dir daheim, der Buch? Ist das bei dir oder ist das bei uns?
Ja, du hast da drin in dem Bier, da drin bei mir, da muss das drin sein. Da habe ich mir das eingeschrieben. Wenn ich mal nicht mehr leben sollte, wäre ich gern in Bad Feilenbach, da ist es ein Friedhof, da sind so Bäume. Und da hat jeder Baum, also wenn du da begraben wirst oder deine Asche da ein, da hinkommt, gell, dann ist das so, dass da der Baum also eine Tafel kriegt, also eine Tafel, wo mein Name draufsteht und wo ich geboren bin. Und da habe ich mir schon angeschaut im Friedhof, den habe ich schon gesehen und da möchte ich hin.
Was sind die Bedürfnisse, wenn das eigene Leben einmal zu Ende geht? Wie und wo will man sterben? Und wer soll dann bei einem sein? Es erscheint selbstverständlich, dass wir uns mit derartigen Fragen auseinandersetzen. Der eine mehr, der andere weniger, der eine schon früh, der andere erst, wenn der Tod bereits absehbar ist. Und wir dürfen darauf hoffen, dass Wünsche und Bedürfnisse am Lebensende in Kliniken, Pflegeheimen, von Palliativ- und Hospizdiensten bestmöglich erfüllt werden. Aber wen schließt dieses Wir eigentlich ein? Schließt es auch Menschen mit geistiger Behinderung ein, denen manche von uns vielleicht gar nicht zutrauen, solche Fragen beantworten und Entscheidungen fürs Lebensende treffen zu können? In den nationalen Handlungsempfehlungen zur Charta Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland heißt es dazu wörtlich: Es gilt, Rahmenbedingungen zu entwickeln, die es ermöglichen, dass Menschen mit geistiger Behinderung eine ihren individuellen behinderungsspezifischen Bedürfnissen und Wünschen entsprechende Begleitung und Versorgung erhalten. Und an anderer Stelle: Es geht aber nicht nur um die Versorgung im Rahmen der Eingliederungs- und Behindertenhilfe, sondern auch um die Palliativ- oder Hospizdienstliche Versorgung, sei es im häuslichen Umfeld, in stationären Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern. An dieser Stelle wird deutlich: Die Begleitung von geistig behinderten Menschen am Lebensende erfordert die Kooperation verschiedenster Einrichtungen. Jener, bei denen die Pädagogik im Vordergrund steht, wie in Wohnheimen, und jener, bei denen medizinische Versorgung und Pflege im Vordergrund stehen, wie in Kliniken, Altenheimen oder Hospizen. Damit aber sind die hiesigen Strukturen vielfach überfordert. Deutschland hat im Gegensatz zu manch anderem Land bislang nur sehr wenig Erfahrung mit der Versorgung von geistig behinderten Menschen am Lebensende. Einer der wesentlichen Gründe dafür ist das unsägliche Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten im Dritten Reich, dem schätzungsweise 300.000 psychisch kranke und geistig behinderte Menschen zum Opfer fielen. Anschließend dauerte es Jahrzehnte, bis nachfolgende Generationen geistig behinderter Menschen ein Sterbealter erreichten und offenkundig wurde, dass man in Deutschland auf ihre Begleitung nicht gut vorbereitet ist. Erschwerend kommt hinzu, dass es in Deutschland bis vor kurzem kaum Forschung auf diesem Gebiet gab und somit auch keine Daten, mit deren Hilfe man Bedarf und Angebot aufeinander hätte abstimmen können. Erst Ende der 2000er Jahre kam der Stein allmählich ins Rollen. Christine Fricke, Mitarbeiterin der Erzdiözese Augsburg im Caritasverband sowie der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig, erinnert sich.
Im Jahr 2008 ist ja die Behindertenrechtskonvention der UN in Kraft getreten, die sagt, dass Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung in allen Belangen des Lebens, unter anderem auch in der Gesundheitsversorgung, dieselben Rechte, Chancen und Versorgungsmöglichkeiten haben müssen wie Menschen ohne Behinderung auch. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch die Frage der Versorgung am Lebensende verstärkt in den Blick. Allerdings hat das sehr, sehr lange gedauert, weil wir eigentlich in der Diözese Augsburg, der Caritasverband, als erster im Jahr 2009 anfing, in einer passenden Grundlagenstudie nachzufragen, wie sieht denn die palliative und hospizliche Versorgung eigentlich aus in unserer Diözese, in den Einrichtungen der Behindertenhilfe. Damals war in Deutschland diese Frage nicht gestellt, obwohl zunehmend in den Einrichtungen gestorben wurde, beginnend eben mit verschiedenen einzelnen Trägern, die sich damit beschäftigt haben, ist dann irgendwann auch die Bundesregierung auf dieses Thema aufmerksam geworden und hat im Rahmen von einem Förderprogramm eben auch diesen Bereich mit berücksichtigt.
Das war die Gelegenheit, die erste bundesländerübergreifende Studie zur Versorgung und Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung am Lebensende auf den Weg zu bringen. Picardi, so der Name der Studie, wird von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Münster, der Humboldt-Universität in Berlin und der Universität Leipzig durchgeführt. Professor Dr. Sabine Schäper, Sozialpädagogin und Theologin an der Katholischen Hochschule in Münster, erläutert die Aufgabenverteilung.
Wir haben unser Projekt dann unterteilt in drei Teilprojekte. Wir in Münster haben uns vor allem die Situation in der Behindertenhilfe angeschaut. Die Berliner Kollegen schauen sich die Situation in der, im Palliativ- und Hospizbereich an. Und die Leipziger Kollegen und Kolleginnen sind es ausschließlich, haben vor allem mit den Menschen mit Behinderung selbst gearbeitet, mit einer Gruppe von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu diesen Themen gearbeitet und daraus ihre Schlussfolgerungen gezogen.
Ziel der Studie war es zunächst, die Versorgungssituation zu erfassen. Sabine Schäper.
Wir sehen schon sehr deutlich, dass die Behindertenhilfe auch ein wichtiger Sterbeort ist. Und wir legen Wert darauf, dass das auch so sein soll. Weil nur dort auch der Aspekt von Teilhabe weiterhin eine Rolle spielt. Wenn ich Menschen am Lebensende in andere Einrichtungen, wie man immer noch so schön sagt, verlege, wenn sie umziehen, zum Beispiel in die stationäre Altenhilfe, dann gibt es den Eingliederungshilfeanspruch nicht mehr. Und die Teilhabeleistungen und die pädagogische Unterstützung, Menschen entscheidungsfähig zu machen, zum Beispiel Menschen Kompetenzen zu vermitteln, ihre Wünsche wahrzunehmen, sie zu artikulieren, mit ihnen umzugehen. Diese ganzen Dinge würden in der Altenhilfe wegfallen, weil dafür ist die Altenhilfe nicht ausgelegt, das ist auch nicht ihr Auftrag. Deshalb ist uns wichtig, und das haben jetzt eigentlich die Ergebnisse sehr deutlich gezeigt, dass das auch in der Behindertenhilfe so gesehen wird und dass diese Dinge auch notwendig sind, um eine hohe Qualität der Begleitung am Ende sicherzustellen.
Dass etwas notwendig ist, heißt jedoch nicht, dass es auch verfügbar ist.
Also es gibt Barrieren eigentlich auf allen Ebenen. Es gibt Barrieren auf einer formalen Ebene, strukturellen Ebene, im Sinne von, es gibt vielleicht die Ausstattung in den Einrichtungen nicht hinreichend bisher. Also eine Ausstattung für komplexe Pflegebedarfe, sage ich jetzt mal. Und das betrifft sowohl räumliche Bedingungen wie auch personelle Bedingungen. Also das Personal, das sich mit pflegerischen Erfordernissen am Lebensende ausgibt, ist dann vielleicht nicht da. Mitarbeitenden wird nicht ausreichend dafür ausgebildet. Eine weitere Barriere ist, dass die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert. Das ist ja auf der Ebene der Netzwerke oder eben nicht bestehender Netzwerke zwischen Behindertenhilfe und Palliativversorgung, Hospizbereich. Wenn da noch nicht so viel entwickelt ist, ist das natürlich auch eine Barriere für eine gute Versorgung am Lebensende.
Personelle Defizite und Defizite in der Vernetzung von Eingliederungshilfe, Palliativstationen oder Hospizen sind das eine. Das andere ist eine sozialrechtliche Trennung der Sektoren zu Lasten der Betroffenen.
Es gibt allerdings an der Stelle ein systematisches Problem, das ist noch ein sozialrechtlich systematisches Problem, finde ich zumindest, dass nämlich, wenn jemand aus einer Wohneinrichtung der Behindertenhilfe in ein stationäres Hospiz wechselt, dann ändert der Unterstützungsanspruch in der Eingliederungshilfe. Das heißt, die weitere Begleitung durch die Mitarbeitenden der Wohneinrichtung ist dann nicht mehr möglich. Das ist etwas, was wir auch im Bezug auf das Alter, auf das Älterwerden von Menschen mit Behinderung an vielen Stellen nicht gut gelöst finden, sozialrechtlich. dass es keine guten Hilfemixlösungen gibt. Es gibt dieses versäulte Hilfesystem, was wir haben, führt eben eher dazu, dass man entweder die einen oder die anderen Leistungen bekommt, aber wenig Möglichkeiten sozialrechtlich bestehen, diese Leistungen gut zu kombinieren.
Was dies aus der Sicht Betroffener bedeutet, wurde im Teilprojekt 3 der Studie untersucht. Christine Fricke, die an der Universität Leipzig am Picardi-Projekt mitarbeitet, zu den Ergebnissen der Angehörigenbefragung.
Die Krankenhäuser sind in keinster Weise darauf vorbereitet, also es gibt bestimmt auch Ausnahmen, Menschen mit geistiger Behinderung wirklich zu begleiten. Da ist kein böser Wille dahinter. Aber wenn es um die Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung geht, dann haben Angehörige unisono berichten, dass sie, wenn ihr Angehöriger mit geistiger Behinderung ins Krankenhaus muss, dass sie quasi eine 24-Stunden-Begleitung dort organisieren, aus der Familie heraus, manchmal auch tatsächlich aus der Einrichtung der Behindertenhilfe raus, weil die Versorgung im Krankenhaus eigentlich nicht möglich ist. Wahrscheinlich wird es auf Palliativstationen noch eher möglich sein, weil die eine andere Personalausstattung haben. Aber auch hier ist eben die Frage, inwiefern Mitarbeitende in den Palliativstationen eigentlich überhaupt Grundwissen haben im Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Also so wie Mitarbeitende in der Behindertenhilfe dringend Grundwissen in der palliativen Versorgung brauchen, in der Hospizarbeit, brauchen eben auch die Mitarbeitenden in den Settings Krankenhaus, Palliativstation, Hospize, brauchen ein Grundwissen im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung, wenngleich es da keine Patentrezepte gibt, aber zumindest mal diese Überlegungen, was für besondere Bedarfe haben diese Menschen eigentlich und habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich auf deren Kommunikationsbedürfnisse zum Beispiel einzulassen. Es ist durch die Bank weg große Verzweiflung zu spüren. Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung stehen letztendlich oder fühlen sich in der alleinigen Verantwortung, die Versorgung und Begleitung des Menschen mit geistiger Behinderung. Und was wir hier in allen Interviews gemerkt haben, ist diese große Sorge aufgrund der gemachten negativen Erfahrungen, gerade im Krankenhausbereich und mit Ärzten, ist die große Sorge, was passiert, wenn ich vorversterbe, das heißt, wenn ich nicht mehr da bin oder zu alt bin auch, um die Versorgung zu gewährleisten. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr dafür sorgen kann, dass ich 24 Stunden am Stück im Krankenhaus dabei bin, wenn ich nicht mehr mit Ämtern rumstreiten kann und solche Dinge. Das ist eine große Verzweiflung und das ist wirklich was uns bei Picardi, was uns schon zu denken gibt.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Nicht nur Angehörige, auch geistig behinderte Menschen selbst waren engmaschig in die Picardi-Studie eingebunden. Denn, so Christine Fricke, man wollte nicht über die Menschen forschen, sondern mit ihnen gemeinsam. Ihre Perspektive konnten sie im Rahmen der sogenannten Fokusgruppe einbringen, die die Studie während der gesamten dreijährigen Laufzeit begleitete und deren Mitglieder zusammen mit den WissenschaftlerInnen Teile der Methodik entwickelten. Darüber hinaus wurden geistig behinderte Menschen aus Wohnheimen zum Thema Tod und Sterben interviewt.
Das Hauptergebnis aus den Interviews mit den Bewohnerinnen möchte ich so formulieren, dass Menschen mit Behinderung das Bedürfnis haben, über die Themen zu sprechen und da, wo sie es selbst wünschen, auch eingebunden zu werden. Also diese Hauptüberschrift, die man dem geben kann, ist: Wir wollen gefragt werden. Und das damit zusammenhängend ist auch das Ergebnis zu nennen, dass fast alle Menschen, die wir befragt haben, und die in der Fokusgruppe waren, die bei den Gruppendiskussionen dabei waren, haben Erfahrungen mit Tod und Sterben, selbst wenn das in der Wohngruppe nicht passiert. Weil es ist in der Behindertenhilfe so, dass wir viele Wohngruppen haben, wo junge Menschen leben, wo einfach natürlicherweise weniger gestorben wird. Da wird zunächst mal gelebt. Das ist ja auch das, was die Behindertenhilfe so besonders macht, auch in diesem Bereich, die Behindertenhilfe oder Eingliederungshilfe, da wird gelebt von Geburt an bis zum Sterben unter Umständen. Während jetzt die Altenhilfe zum Beispiel, die hat natürlich eine ganz andere Ausrichtung und Hospize und Palliativstationen auch, aber die Behindertenhilfe muss den Spagat hinbekommen zwischen Leben und Menschen gleichzeitig, wenn sie dann ins hohe Alter kommen, eben auch im Sterben zu begleiten.
Aber inwiefern sind Menschen mit geistigen Behinderungen überhaupt in der Lage, Vorstellungen zu so abstrakten Dingen wie Sterben und Tod zu entwickeln und Bedürfnisse in diesem Zusammenhang zu äußern? Auch zu dieser Frage lieferte Picardi eine eindeutige Antwort. Sabine Schäper?
Was ich eine wichtige Erkenntnis finde, ist, dass Menschen auch mit einer kognitiven Beeinträchtigung sehr wohl sehr klare Vorstellungen haben davon, was ihnen am Lebensende wichtig ist. Ich kann das jetzt inhaltlich vielleicht nicht so differenziert sagen, wie das jemand aus Leipzig jetzt offen stand könnte, aber das fand ich schon sehr beeindruckend, also wie es doch wirklich ist, auch mit Menschen mit stärkeren kognitiven Beeinträchtigungen sehr offen über dieses Thema zu sprechen, sehr angstfrei letztendlich auch und wo auch sehr klare Vorstellungen eigentlich davon da sind, was das Lebensende ausmacht. Wir benutzen dafür diesen Begriff des Todeskonzeptes zum Beispiel. Es gab Annahmen, auch in der Literatur zum Teil überfindet, zu sagen, mit einer bestimmten kognitiven Beeinträchtigung hat man kein Todeskonzept. Und wenn man davon ausgeht, dass es so bestimmte Entwicklungsstufen gibt, kognitive Entwicklungsstufen, dann ist man nicht so weit davon entfernt, das findet man in der Literatur wirklich auch so wieder an manchen Stellen, dann ist man nicht so weit davon entfernt zu sagen, Menschen mit einem Intelligenzquotienten unter 15, die haben kein Todeskonzept. Wir haben keine Vorstellung, das geht da. Würde ich in keiner Weise unterschreiben, sondern würde immer sagen, ob jemand in der Lage ist, ein Todeskonzept für sich zu entwickeln, ist doch davon abhängig, welche Erfahrungen er macht und nicht von seinen Intelligenzquotienten. Das haben so Teilstudien auch ergeben. Wir haben zum Teil auch mit Masterstudierenden in Münster noch so Teilprojekte zu einzelnen Fragen gemacht. Eins ging genau um dieses Thema Todeskonzept. Und wir waren sehr erstaunt, wie ausgeprägt doch das Todeskonzept auch von Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen ist und wie sehr das erfahrungsbasiert ist. Es ist viel mehr von Erfahrung abhängig als von irgendeinem Intelligenzquotienten und irgendeiner medizinischen Diagnose. Wir haben Angehörige, die verstorben sind. Wir haben manchmal sehr klares, intuitives Wissen auch dazu, dass das Leben begrenzt ist. Das finde ich sehr schön als Ergebnis, dass wir das auch so bestätigen können.
Hängt es aber nicht doch vom Ausmaß der Einschränkungen ab, ob und wie sich jemand zu Sterben und Tod äußern kann? Das wohl schon. Allerdings ist vieles möglich, wie Christine Fricke berichtet.
Wir haben ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen in diesen Gesprächen dabei gehabt. Ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, den wir auch mit unserer Fokusgruppe schon gemerkt haben, ist das Sprechen über abstrakte Dinge, die in der Zukunft liegen. Also das ist eine hohe kognitive Fähigkeit, entspannt unterhalten können über unseren Urlaub im nächsten Jahr zum Beispiel oder aber auch über ganz schwierige, komplexe Sachen wie eine Herzoperation meinetwegen. Und Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung können unter Umständen hier Schwierigkeiten haben. Und dann ist es aber eine Frage, sagt man, sie können das nicht, weil sie diese höhere kognitive Funktion nicht haben oder nicht ausüben können oder nicht zeigen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder überlegen wir uns, wie wir ihnen helfen können, trotz alledem über etwas zu sprechen, was in der Zukunft liegt, was sie noch nicht erlebt haben. Und da haben wir uns in den Methoden dann auch angepasst. Weil wir das mit der Fokusgruppe so festgestellt haben, sind wir dazu übergegangen, ein szenisches Spiel mit den Teilnehmerinnen vorweg zu machen, indem wir eine Therapiepuppe namens Bodo hatten. Und dann haben wir einfach durchgespielt in kleinen Sequenzen, dass der Bodo als Mensch, der auf einer Wohngruppe lebt, dass der einfach krank wird und dass er ins Krankenhaus muss und dass man ihm dann sagt, dass er schwer krank ist und sterben wird. Und dann gab es eben die Szene, wo er im Bett liegt mit Infusion und all diesen Dingen und ganz viel Medikamenten und Spritzen. Und dann ist der Bodo irgendwann gestorben und beerdigt worden. Und das sind Erlebnisse, die sehr viele Menschen mit geistiger Behinderung teilen können. Da haben sie einen Anknüpfungspunkt. Und wenn wir dann über das, was sie gesehen haben, sprechen, dann kommen oft auch die Erinnerungen und dann kommen auch die Aussagen zu dem, was sie sich zum Beispiel wünschen oder welche Ängste sie haben. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, also die Abstraktionsfähigkeit, über Themen zu sprechen, die in der Zukunft sind. Ein anderer Punkt ist die Kommunikationsweise an sich. Es gibt sehr viele Menschen mit geistiger Behinderung, die kommunikativ beeinträchtigt sind und die nicht einfach auf der verbalen Ebene mit jemand ins Gespräch kommen können. Da müssen dann vielfältige Materialien aus der unterstützten Kommunikation, die da sind, mit einbezogen werden, seien das jetzt Piktogramme oder Filme oder Gegenstände. Da muss man ganz individuell eben vorgehen und auch fragen, wie kommuniziert mein Gegenüber, welche Hilfen hat er, welche Signalwörter gibt es auch, und es ist immer eine Frage des Bemühens und der Haltung. Gehe ich davon aus, dass der andere mich verstehen kann, wenn ich mich bemühe, ihm Verstehen zu erleichtern? Oder mache ich es mir leicht und sage, na gut, er versteht halt nicht oder er kann nicht sprechen? Also das ist der kommunikative Bereich, ist die nächste Ebene, um die es geht. Aber man kann auch mit Menschen mit starker Beeinträchtigung sprechen, und das ist so ein ganz wichtiges Anliegen von Picardi auch und von vielen anderen Forschern mittlerweile international auch. Man muss davon ausgehen, dass alle Menschen auch mit starker Beeinträchtigung in der Lage sind, für sich zu sprechen, und wir müssen ihnen die Gelegenheit geben und die notwendige Unterstützung geben, das auch tun zu können und nicht vorschnell zu sagen, die können das nicht, weil sie eben geistig behindert sind.
Christine Frickes Ausführungen machen klar, ob die Kommunikation mit geistig behinderten Menschen gelingt, hängt maßgeblich von der Haltung ab, mit der man ihnen begegnet. Und damit sind wir bei der vielleicht wichtigsten Barriere für die Begleitung von Menschen mit geistigen Behinderungen am Lebensende angelangt. Bei der Barriere in den Köpfen. Denn was die ForscherInnen in der Picardi-Studie herausgefunden haben und viele MitarbeiterInnen in Wohnheimen aus der täglichen Praxis kennen, ist längst noch nicht Allgemeingut. Sabine Schäper.
Ich sag mal ein Beispiel. Also eine Aussage, die uns in einem Interview sehr häufig entgegenkam, wenn wir danach gefragt haben, wie ist es denn mit den Entscheidungsprozessen und wie viel können die Menschen auch selbst mitentscheiden an ihrem Lebensende, war der Tenor immer zu sagen, naja, wir würden das schon ermöglichen, aber der Mensch kann das ja nicht. Also so eine sehr einseitige Zuschreibung von Unmöglichkeit dessen, was eigentlich ein Lebensende wünschenswert ist, an den Menschen selber. Und von der kann das nicht. Wir würden ja gerne, aber er kann ja nicht. Da wurde sozusagen das Problem sehr eindeutig bei der Person lokalisiert. Weil der vom Geistigen her, so war dann die Formulierung, vom Geistigen her kann der das nicht. Der kann ja nicht entscheiden. Wir würden ja ihn entscheiden lassen, aber er kann nicht. Und unsere Auffassung dazu ist eher, dass selbst wenn das vielleicht zunächst mal die Erfahrung ist, muss doch daraus resultieren, zu sagen, so jetzt machen wir uns auf den Weg. Das ist nicht der Endpunkt, sondern der Anfang von etwas. Diese Feststellung, da kann niemand nicht entscheiden. Und für die Person war es aber eher sozusagen der Endpunkt, also wo sie aufgehört hat, sich fachlich herausgefordert zu fühlen. Ich würde sagen, da fängt eigentlich die fachliche Herausforderung doch erst an.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4, durch ein Hörerabo. Für nur 5 € im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Es gibt sie also, die Vorurteile, die besagen, dass man mit geistig behinderten Menschen nicht über das Sterben, das ihrer Angehörigen und das eigene, sprechen könnte. Was bedeutet es für die Betroffenen, wenn ihnen dieser Dialog vorenthalten bleibt? Nun, sie haben dadurch keine Möglichkeit, sich mit diesem existenziellen Thema auseinanderzusetzen und zu verstehen, was mit ihren Angehörigen bzw. mit ihnen selbst passiert. Die Dozentin für hospizliche Kultur und palliative Kompetenz, Barbara Hartmann, schildert das an einem Beispiel aus ihrer Praxis.
Mich hat zum Beispiel ein Mitarbeiter angerufen und er hat gesagt, Barbara, ich habe da eine Frage. Und zwar, wir haben einen Bewohner, der ist schwer krank und ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, was versteht denn dieser Bewohner vom Sterben und vom Tod? Und dann sagt der Mitarbeiter, naja, der versteht schon einiges. Der sagt, wenn ich sterbe, dann komme ich auf den Friedhof. So, und jetzt sind wir beim Todesverstehen. Wie ist es denn auf dem Friedhof? In der Erde, in der Kiste, kalt, dunkel. Hm? Menschen mit Beeinträchtigung, die können das nicht nachvollziehen. Die haben so das Verstehen, dass der schon noch fühlt, schmeckt, riecht, vielleicht Hunger hat und Durst. Also das heißt, dieser Mensch muss irgendwie lernen oder verstehen, dass Todsein was anderes ist. Und dann habe ich den Mitarbeiter gefragt, jetzt komme ich zum Lebenswissen, hat der schon mal erlebt, jemanden gesehen, der tot ist? Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, also sein Papa ist schon gestorben, aber der durfte den damals nicht sehen. Und damit wird die ganze Tragik eigentlich deutlich. Hätte dieser Bewohner damals seinen Vater sehen können, sehen, was Todsein ist, der liegt da, vielleicht angezogen, nicht im Schlafanzug, sondern mit dem Anzug. Der liegt da, kalt, darf ihn anfassen. Ja, und er darf ihn schütteln, darf zu ihm was reden und der macht aber die Augen nicht mehr auf. Und jemand erklärt ihm, dein Papa ist tot. Schau, das Herz schlägt nicht mehr. Der atmet nicht mehr. Dann hätte der so lernen können, was tot sein ist. Das ist die Hülle. Die kann in die Kiste, also in der einfachen Sprache, in den Sarg. Die Seele, die ist, wo glaubst du denn, wo ist die Seele? Also da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht doktrinieren, so, Was glaubst du denn, wo ist der Papa jetzt? Vielleicht bei der Mama. Vielleicht bei der Mama. Und dann hätte man mit dem Bewohner eine, ja, dass die Welt praktisch fantasieren könne, wo der Papa jetzt ist. Und der Körper kann in den Sarg und in die Erde. So, nun ist der Bewohner selber krank. Der hat Angst vor dem Friedhof. Und dann hätte man da wieder anschließen können. Du weißt doch bei deinem Papa, dein Körper, der kommt in den Sarg. Aber du bist da so schön. Wo wärst du denn gern mal? Und dann könnte man mit dem Bewohner sein Paradies jetzt schon auf Erden fantasieren. Ja, vielleicht da. Ja, da, wo es Würste gibt. Oh ja, wo es viele Würste gibt. Und meine Lieblingsmusik, Green. Okay. Und dann könnte man mit dem so sein Paradies auf Erden fantasieren. Ob doch das dann wirklich so ist, das ist doch egal. Aber es hilft jetzt zum Weiterleben. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass wir die Menschen wirklich teilhaben lassen, wenn jemand stirbt, jeden Schritt mitgehen lassen, damit er verstehen kann, was Todsein ist. Und wenn sie selber schwer krank sind, auch da Angst nehmen kann, beziehungsweise mit ihnen drüber reden kann. Also das Lebenswissen. Und da möchte ich immer nur ermutigen, was immer heißt, der versteht es nicht, der achtet oder er ist überfordert dann. Nee, also es wäre eine Zumutung, wenn wir diesen Menschen von diesen Schritten fernhalten würden. Das macht einfach so deutlich, wie wichtig es ist, dass man die Menschen teilhaben lässt, damit sie verstehen können, weil es einfach so oft geschieht, dass Mamas sagen, wenn ich gestorben bin, sagen sie mein Kind bitte nichts. Ja, und das ist so tragisch, weil das Kind kann damit lernen und das andere ist ja auch, dass die Mutter irgendwann auch vermisst wird und sie verstehen nicht, warum die nicht mehr kommt. Und wenn sie sagen, ja, deine Mama ist tot und sie können mit dem Tod dann nichts anfangen, was ist tot? Das ist tragisch. Die Mama kommt nicht mehr und sie wissen nicht, warum. Und diese Trauerreaktionen, die dann entstehen, die können sie oft ganz, ganz schwer begleiten. Weil sie es einfach nicht begründen können. Warum kommt die Mama nicht? Warum kommt die nicht? Und wenn sie dann auch mit der Person zum Grab gehen, ja, dann liegen halt Blumen auf der Erde. Aber dass da jetzt die Mama drin sein soll, es geht bei Menschen mit leichter Beeinträchtigung, wenn die nur abstraktes Denkvermögen haben, aber bei Menschen mit einer schwersten Beeinträchtigung, das geht nicht. Das ist wie, da haben wir wieder angehört, bei den Kindern, sie müssen Schritt für Schritt mitgenommen werden, damit sie das verstehen können. Alles andere ist eine Zumutung. Aber wir müssen sie halt gut begleiten. Eric Bosch kommt aus Amerika und der hat sich eben auch damit befasst, mit dem Todesverstehen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Und er hat gesagt, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung müssen das Todsein visualisieren können. Wir müssen es konkretisieren, symbolisieren und ritualisieren.
Zurück zu Christine Altmann vom Rosenheimer Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie war eingangs der Sendung im Dialog mit der Bewohnerin Renate zu hören. In der Einrichtung, die zum katholischen Jugendsozialwerk München e.V. gehört, hat man bereits vor einigen Jahren erkannt, dass es ein Konzept für die Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung am Lebensende braucht und hat die Ärmel hochgekrempelt. Christine Altmann schildert, wie es dazu kam.
Unser ehemaliger Dienststellenleiter, der Herr Auer, hat dieses Thema hier ins Haus gebracht und hat es wie ein Vermächtnis vor seinem Ruhestand hier ins Leben gerufen. Er hat mit der Frau Barbara Hartmann von der Christophorus Akademie in München sich zusammengesetzt und geschaut, was nötig wäre. Hat dann verschiedene Informationsveranstaltungen für Kollegen gemacht, um für das Thema zu sensibilisieren. Und aus diesem Kollegenkreis raus hat sie dann eine kleine Schar Kollegen, denen das Thema besonders am Herzen lag, gefunden, die dann die große Palliativ-Care-Fachkraftausbildung in München gemacht haben.
Das Palliative-Care-Konzept ist schriftlich fixiert und dient der Einrichtung als Qualitätsmanagement-Handbuch und Handlungsleitfaden. Christine Altmann sagt, was dem Team und dem Träger besonders am Herzen liegt.
Also es gibt eine ganz klare Struktur, wie mit jemand, der eine schwere Erkrankung, die unmittelbar zum Tod führt, wenn diese Diagnose kommt, wie damit zu verfahren ist. Die wichtigste Entscheidung ist, dass man versucht, die Möglichkeit zu schaffen, dass die Personen bei uns im Haus in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Dass versucht wird, von außen Hilfen mit hinzuzuholen, was wir hier nicht leisten können, also mit SAPV-Team, eventuell mit ehrenamtlichen Hospizhelfern, mit Seelsorgern, mit Hausärzten, die palliativ arbeiten und eben durch die Palliativ-Care-Kräfte, die im Haus sind, die begleitend und unterstützend und beratend für die betroffenen Teams da sind, die diese Hilfen koordinieren und organisieren, die es gibt, die Angehörige begleiten, Zugehörige begleiten. Für die Bewohner ist das hier ihr Zuhause. Es ist ja nicht so, dass sie hier auf Urlaub sind, sondern sie leben oft über Jahrzehnte da. Sie sind eingebunden ins Gruppengeschehen. Mitarbeiter, Kollegen sind für die Bewohner Familie, sind Angehörige. Und wie wir auch, würden sie sich wünschen, in ihrem gewohnten Umfeld sterben zu können. Also das kam bei Umfragen und bei Bewohnerbefragungen ganz klar raus.
Was den Betreuten am Lebensende sonst noch wichtig ist, bringt das Team im Rahmen der sogenannten individuellen Biografiearbeit in Erfahrung. Dann werden Werte, Wünsche und Vorstellungen erfasst, um später, wenn sich eine Person vielleicht selbst nicht mehr dazu äußern kann, Anhaltspunkte für eine Sterbebegleitung im Sinne dieser Person zu haben. Wichtiges Hilfsmittel dazu ist ein Buch, das die Kommunikation stützt. Christine Altmann.
Wir haben im Rahmen unserer Ausbildung ein ganz tolles Buch ans Herz gelegt bekommen. Das heißt Zukunftsplanung am Lebensende, mein Wille. Das ist vom Bonn Lighthouse Verlag und befasst sich praktisch mit allen Eventualitäten im Rahmen von Tod und Sterben. Da werden erst einmal Erfahrungen gesammelt, dann wird mit dem Umgang mit Krankenhaus, was könnte kommen, Es wird gefragt, was ich gerne mag, was ich nicht mag, wen ich gerne mag, was ich noch gerne tun möchte. Und alles das wird festgehalten. Es gibt Rubriken für meine Sinne. Was ist mir besonders wichtig? Worauf könnte ich am wenigsten verzichten? Hören, sehen, riechen, schmecken.
Jede Bewohnerin, jeder Bewohner hat ein eigenes Buch, das er oder sie gemeinsam mit den BetreuerInnen ausfüllt. Um auch mit Personen in den Dialog zu treten, die nicht lesen oder nicht sprechen können, gibt es einfache Illustrationen, die bestimmte Themen oder Situationen anreißen und Fragen aufwerfen. Antworten können die Betreuten entweder selbst formulieren, über Mimik und Gestik zum Ausdruck bringen oder indem sie beispielsweise auf Smileys deuten, die Zustimmung oder Ablehnung signalisieren. Christine Altmann blättert im Buch eines Bewohners.
Zum Beispiel dieses Buch, das uns hier gerade vorliegt, ist von einem Herrn, der nicht Sprecher ist, der also nur mit Malen oder mit Gesten und mit sehr undeutlicher Aussprache sich verständlich machen kann. Aber er hat es ganz klar zum Ausdruck gebracht, zum Thema Spazieren gehen. Ich möchte so lange wie möglich viel spazieren gehen und mich bewegen. Er deutet es mit den Händen und macht Gehbewegungen und klopft aufs Herz und es ist ihm und zeigt dadurch, dass es ihm ganz wichtig ist. Und dann natürlich durch Nachfragen regelmäßiges, so versucht man sich Stück für Stück den Themengebieten zu nähern. Auch zum Thema Tod und Sterben gibt es da natürlich Seiten, medizinische Erklärungen, was soll für mich getan werden? Was soll für mich nicht getan werden? Und da sind Erklärungen wie, ich bekomme Medikamente gegen Schmerzen. Möchte ich das, ja oder nein? Ich bekomme Essen und Trinken über einen Schlauch. Ich bekomme Flüssigkeit über eine Nadel. All diese Teilbereiche sind erklärt mit Piktogrammen und mit Bildern, die das verdeutlichen, was alles passieren kann, sodass der Bewohner sich ein Bild machen kann, was ihn eventuell erwarten könnte und was er gerne haben möchte, um sein Überleben zu sichern oder seine Krankheit zu erleichtern.
Ein weiteres Hilfsmittel, um Wünsche zu äußern, ist das Malen von Bildern.
Wir haben Bilder gemalt im Rahmen von der Tagesstruktur, wo jeder malen sollte, was er sich wünscht, in seiner letzten Stunde, wer oder was dabei sein soll. Sprich, die Person sich selber in der Mitte und außenrum alles, was dazugehören könnte. Das sind so Themen, wo sie dann oft mal noch Eltern hinmalen oder der Hund mit dabei ist oder ein Eisbecher oder sowas. Also all diese Dinge, die ihnen dann wichtig sind oder Personen, die sie einfach dabei haben wollen, was wir dann auch in diese Bücher mit einlegen, damit die das auch für die Nachwelt vermerkt ist, weil nicht jeder Bewohner immer bei uns bleibt oder jeder Kollege immer in derselben Gruppe, sodass das als Handbuch für alle folgenden Betreuenden gilt.
Christine Altmann ist auch die Betreuerin von Renate, die wir ebenfalls eingangs der Sendung bereits gehört haben. Die 60-Jährige ist geistig und psychisch behindert. 1981 kam sie erstmals in ein Wohnheim, etliche Jahre später dann in die Seniorenwohngruppe von Christine Altmann. Mit Sterben und Tod wurde sie bereits im Teenageralter konfrontiert, als ihr Vater starb. Später hatte sie dann ein einschneidendes Erlebnis, das für sie ein Anlass war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Bei mir ist, ich bin einmal recht krank gewesen, war einen epileptischen Anfall gehabt. Da bin ich von der Arbeit heimgekommen, da habe ich auch noch gearbeitet und dann bin ich in den Aufzug, hat es mich zusammengehauen, da ist was passiert. Und wenn dann wenn die Betreuerin nicht gefunden hätte, dann war sie halt schon vorbei gewesen. Dann war ich schon gestorben. Und dann habe ich mir halt da so Gedanken gehabt. Und da war sie ehrlich vorbei gewesen. Da war es ganz, ganz schnell gegangen. Also da war ich halt schon immer.
Christine Altmann hat Renates Buch geholt und gemeinsam gehen sie die Einträge durch.
Ey, jetzt schauen wir mal, wie meine ich
Oh, je, je.
Haben Sie das selber geschrieben?
Nein, habe ich nicht selber geschrieben. Das hat die Dinge, die war nicht sehr richtig geschrieben. Ich nicht. Mit Menschen zusammen sein. Ich möchte gerne Gesellschaft und kann schon gar nicht mehr lesen.
Was sieht man da auf die Beutel? Können Sie mir das einmal ein bisschen schildern?
Da auf die Beutel, da sieht man Kerzen. Kerzen sind es. Wohl, das sind schon Kerzen. Nein, oder Menschen. Nein, Menschen sind es. Das sind Menschen. Mit denen man wichtig, dass man mit Menschen zusammen ist. Ist das.
Genau, es war die Frage, ob dir es wichtig ist, dass du mit Menschen zusammen bist.
Zusammenwohnen, oder?
Ja. Einfach zusammen sein, ja, in Gesellschaft sein.
Ja, das möchte ich schon.
Und du hast dann geantwortet, ich möchte gerne Gesellschaft, Besuch von Uwe, nicht alleine sein.
Ja, dann, der Uwe ist zwar nicht mehr so.
Das ist wurscht.
Allein mag ich nicht sein, ja, das stimmt.
Und genau, schau dann, was steht da.
Mit Tieren zusammen sein. Ich streile gerne Hunde und auch und. Ui, das kann ich schon gar nicht mehr reden.
Und habe gerne.
Und ich Hunde zu Besuch, das stimmt. Ich mag gerne Tiere, einen Hund mag ich auch. Ich zu, in einem Haus zusammen, in meinem Zuhause bleiben, solange es gesundheitlich möglich ist, möchte ich Hause bleiben und nicht in ein Pflegeheim. Das stimmt auch.
Auch wie sie einmal sterben möchte, darüber hat sich Renate Gedanken gemacht.
Schau, das sind ganz große Themenpunkte, was ich überhaupt nicht möchte.
Märzen bei. Oh, das kannst du wahrscheinlich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen, was ich schon mache.
Schmerzen. Bei starken Schmerzen möchte ich Schmerzmittel bekommen. Ich möchte keine Angst haben.
Ja.
Ich möchte nicht einsam sein, da ich dann an den Tod oder schlechte Ereignisse denke.
Ah, das stimmt.
Was bedeutet für mich tot zu sein? Dann hast du geschwimmt, dann bin ich tot.
Ja, dann ist es halt vorbei, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Da.
Kommt da noch was vielleicht danach?
Da habe ich mir Mama, mir ist einmal gesagt worden, dass nach dem Tod vorbei ist, dass da nichts mehr kommt. Das weiß ich nicht. Wie das, ob da nach dem Tod ein zweites Leben gibt, das weiß man ja, das weiß ja keiner. Das wäre bis jetzt, ich habe noch keinen gehört, der ein zweites Leben gehabt hat.
Schau mal, was ich da gefunden habe. Das finde ich ganz klasse. Das darfst du ruhig einmal sagen, was da steht. Wo ich sterben möchte. Ich möchte im Wohnheim und wenn es nicht mehr möglich ist, dann im Hospiz sterben.
Ja, das stimmt.
Ich muss gerade so schmunzeln, Renate. Lies einmal vor.
Ich möchte, dass folgende Personen anwesend sind. Der Uwe, naja.
Ja.
Meine Mama, meine Schwester,
Als letztes Getränk hätte ich gerne einen Maxl-Reiner Schlosstrunk.
Ja.
Ich möchte, dass ich mich von den Betreuerinnen verabschieden kann.
Ja,
ich möchte das schon. Das hast du geschrieben zum Thema, wie ich mir meine letzte Stunde vorstelle.
Ja, ja. Ja, stimmt, das war. Ja, das haben wir da so geschrieben.
Wir haben heute noch nicht den Zustand erreicht, dass die Menschen, die zum Teil weniger Leistungen bekommen, den Eindruck haben, dass sie wirklich eine zusätzliche Chance erhalten haben. Angela Merkel.
Lora München
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Renate aus dem Rosenheimer Seniorenwohnheim ist noch vergleichsweise jung und ihr geht es gut. Aber sie hat sich Gedanken für die Zeit gemacht, wenn dies einmal nicht mehr so ist, wenn sie schwer krank ist, wenn ihr Leben zu Ende geht. Und sie darf darauf hoffen, dass sie dann im Wohnheim bleiben kann. Denn dank des Palliative Care Konzepts ist man dort auch auf diese Situation vorbereitet. Barbara Hartmann, die an dem Konzept mitgearbeitet hat, erläutert die Hintergründe der Mitarbeiterqualifizierung.
In den Einrichtungen der Behindertenhilfe tatsächlich, die sind aufgefordert, sich auf den Weg zu machen, die Mitarbeiter zu schulen in der Palliativversorgung, dass die einfach ja, sich darauf vorbereiten, Menschen mit einer schweren fortschreitenden Erkrankung, aber auch Sterbende zu begleiten. Ich habe selber viele Jahre als Krankenschwester in der Einrichtung der Eingliederungshilfe gearbeitet und auch in der spezialisierten Palliativversorgung war ich viele Jahre. Und es gibt noch nicht viele Menschen, die beide Bereiche so zusammenbringen. Und von daher hatte ich von der Deutschen Gesellschaft für Palliativversorgung die Aufgabe, 2012 ein Curriculum zu schreiben, speziell für Mitarbeiter in der Eingliederungshilfe. Das wurde am Klinikum Großhadern an der Palliativakademie evaluiert über 3 Jahre. Und ja, dieses Curriculum wurde 2017 veröffentlicht und wird jetzt bundesweit von Akademien umgesetzt und natürlich auch von mir. Also ich gehe in Einrichtungen und schule Mitarbeiter mit 5 Tagen im Palliativcare-Ansatz. Und diese Mitarbeiter haben dann die Möglichkeit, in das sogenannte Modul 2 zu gehen. Das sind dann nochmal 3 Wochen an Bildungsakademien, um dann eine beratende Kompetenz zu erlangen. Das ist ein Stufenkonzept der Europäischen Gesellschaft für Palliativversorgung, die sagt, jeder, der am Bett arbeitet, braucht ein Basiswissen. Und in den Einrichtungen, wo Menschen sterben, braucht es auch zusätzlich beratende Kompetenz.
Es tut sich was im Bereich der Eingliederungshilfe. Doch das allein reicht nicht, um geistig behinderten Menschen am Lebensende die Versorgung und Begleitung anzubieten, die sie brauchen. Deshalb erarbeiten die Picardi-WissenschaftlerInnen auf Grundlage ihrer Studienergebnisse derzeit Handlungsempfehlungen, die sich an alle Akteure des Systems richten werden. Sie werden vermutlich im Januar 2021 auf der Projekt-Homepage veröffentlicht, die mit den Stichworten Katholische Hochschule NRW und Picardi über Suchmaschinen aufzufinden ist. Dies war die Sendung Sterbebegleitung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Von Barrieren im System und in den Köpfen. Redaktion und Sprecher Günther Löffelmann. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das sehr engagierte Mitmachen bedanken bei Christine Altmann und Renate vom Seniorenwohnheim des Katholischen Jugendsozialwerks München e.V. in Rosenheim, bei Christine Fricke von der Universität Leipzig, bei Professor Dr. Sabine Schäper von der Katholischen Hochschule NRW in Münster und bei Barbara Hartmann vom Institut für Hospizkultur und Palliative Care Bergland.